Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und draußen schneit's. Ich bin gerade echt durch den Schnee nach Hause gefahren, weil was ganz Besonderes hier in unseren Breiten. Und ohne, dass ich dann das angesprochen habe, hast du mir dann danach direkt eine schöne Anekdote erzählt, weil du kommst ja auch gerade von der Piste, wenn man so will, ne?
Ja, tatsächlich. Ich war gestern einen Tagestrip Skifahren. War mein erstes Mal auf der Piste seit, ich glaube, jetzt 9 oder 10 Jahren. Also ich bin wirklich kein Experte. Wird man so einen High- und Low-Light-Clip von meinem Tag Skifahren quasi schneiden, dann wären da, glaube ich, mehr Stürze als schöne Kurven drin. Aber deswegen, weil es das Video nicht gibt, genau, kann ich ja erzählen, dass das alles souverän war. Und nein, hat mir riesen Spaß gemacht. War irgendwie so mein Highlight der Woche. Deswegen hat man drüber gequatscht, ja.
Man kennt uns ja eigentlich nur zusammen auf der Piste. Und jetzt hast du quasi eine andere Piste dir ausgesucht. Sehr schön. In England war es auch ziemlich kalt. Vielleicht ist das ja jetzt die geeignete Überleitung an diesem Punkt. War es auch ziemlich kalt. Aber ja, es war auch nur quasi ein geteilter Spieltag, weil nächste Woche die zweite Hälfte des 21. Spieltags gespielt wird. Trotzdem wollten wir uns die Gelegenheit aber nicht nehmen lassen, weil wir auch noch ein paar andere spannende Themen zu besprechen hatten heute. Letzte Woche war ja auch schon Pause in der Premier League, da war ja Pokal. Diese Woche also die Hälfte der Mannschaften wieder im Liga-Einsatz und vor allem auch ein Spieler wieder im Liga-Einsatz. Dazu kommen wir dann gleich, weil die erste Partie heute Newcastle gegen Man City heißt. Das Duell der relativ reichen Clubs mittlerweile. Newcastle ja dann doch in einer miserablen Form gewesen die letzte Zeit, hat 6 seiner letzten 9 Premier League-Spiele verloren. Das ist nur 1 weniger als in den 44 Spielen zuvor, als es 7 waren. Und in den letzten 32 Premier League-Begegnungen gegen Man City konnten sie auch nur einmal gewinnen. Also echt eine ganz furchtbare Bilanz gegen Man City, die jetzt Kevin De Bruyne seit Monaten wieder im Kader begrüßen durften.
Genau, ich muss aber sagen, als ich die Spielansetzung gesehen habe, auch wenn Newcastle nicht in Form ist, wenn die zu Hause spielen und ein Top-Team als Gegner haben, gucke ich mir das trotzdem immer wieder super gerne an, weil es eigentlich immer richtig starke Spiele sind mit viel Tempo drin, weil Newcastles Spielidee eigentlich auch spannend ist. Gerade jetzt, wo hinten das ein bisschen wackelig ist, geht es meistens hin und her. Deswegen habe ich mich drauf gefreut und sollte auch ein wirklich ereignisvolles Spiel werden. Lass uns trotzdem kurz übers Personal quatschen, weil das bei Newcastle eigentlich richtig gut aussieht. Gerade vorne mit Almiron, Isak und Gordon, der die letzten Wochen richtig gut in Form ist. Das Dreier-Mittelfeld mit Longstaff, Guimarães und Miley. Der 17-Jährige hat sich da jetzt einfach 100% festgespielt. Auf der anderen Seite City weiterhin ohne De Bruyne und Haaland in der Startelf. Haaland fällt noch weiter verletzungsbedingt aus, wird noch ein paar Wochen fehlen. De Bruyne, wie angesprochen, wieder im Kader und auf der Bank. Dafür jetzt Alvarez, Doku, Bernardo Silva und Foden vorne. Da hinten die Doppelsechs mit Kovacic und Rodri. Und ganz hinten wenig Überraschung, Ake und Ruben Dias in Verteidigung. Guardiol darf wieder auf links beginnen und Walker auf der rechten Seite.
Ja, Newcastle natürlich trotzdem nach wie vor mit großen Personalsorgen. Joe Linton fällt auch noch jetzt bis Mitte, Ende Februar wahrscheinlich ganz aus. Vorne fehlt natürlich nach wie vor an Jacob Murphy, Callum Wilson, Harvey Barnes, Willock, Pope hinten im Tor. Also die Absenzliste ist da schon richtig lang, aber trotzdem, es ist halt ein schlagkräftiges Team, was Eddie Howe auf den Platz schicken kann gerade. Aber trotzdem, zuerst haben sie nicht gut reingefunden ins Spiel, City dominant aufgetreten. Ohne Haaland, wie du gesagt hast, ist immer was ganz Besonderes, weil da fehlt ihnen irgendwie so eine ganze Dimension im Spiel, der große Fixpunkt. Aber wie gesagt, sie machen das sehr dominant zuerst und gehen dann wirklich traumhaft in Führung. Kyle Walker kommt nach 26 Minuten über den rechten Flügel, ist da frei, spielt dann einen relativ harten Ball, auch so halb hoch zuerst auf Bernardo Silva, auf den ersten Pfosten. Und was der dann macht, ist absolute Weltklasse. Mit seinem schwächeren Rechten versenkt er den Ball im Tor mit der Hacke quasi aus vollem Lauf. das war echt ein absolutes Weltklasse-Tor mit dem schwachen Fuß, mit so einer harten Hereingabe dann das anzustellen, das können echt nur ganz, ganz wenige.
Ja, und in dieser Situation hat er eben auch nur diese eine Chance, den Ball aufs Tor zu bringen. Also einfach richtig, richtig stark gemacht, super Entscheidung, technisch auf höchstem Niveau. Das erste von, es sollten auch einige Traumtore folgen, deswegen das erste von vielen Traumtoren in diesem Spiel. Vorher bei der Entstehung des Tores gab es noch einen Aufreger, weil Gordon nach einem relativ harten Zweikampf im Aus liegen geblieben ist, hat sich da die Schulter gehalten. Das Spiel lief aber weiter, es wurde kein Foul gepfiffen und das Spiel wurde auch nicht unterbrochen. Auch deshalb, weil er eben außerhalb des Spielfeldes lag, also alles regelkonform. Dann fiel aber das Tor hinten raus, als er zurückgetrabt ist, genau über seine Seite. Also Walker, sein Gegenspieler, war eben frei auf dem Flügel und nur dadurch kommt die Flanke zustande. Das noch als kleine Background-Geschichte, aber wie ich finde, alles richtig entschieden. Und man muss sagen, ab diesem Zeitpunkt hatte City dann eine richtig gute Phase. 29. Minute hat Bernardo Silva den Doppelpack auf dem Fuß, trifft dann am Ende die Latte, weil Dubravka richtig gut hält. Aber diese 10, 15 Minuten von City nach einem anfänglichen Problem wirklich bockstark gewesen.
Ja, da hätten sie aus meiner Sicht dann doch 2-0 führen müssen. Aber wie es dann eben ab und zu kommt, schlägt Newcastle zurück. Und zwar, das machen sie mit einem langen Ball hinter die Kette auf links. Walker ein bisschen zu weit aufgerückt und dann ist Ishak eben auch so schnell, der lässt Walker dann gar nicht mehr rechtzeitig eigentlich in den Zweikampf zurückkommen. Und dann macht Ishak da eben ein 1-1 draus gegen Walker am Strafraum und der macht es einfach wirklich auch ganz stark, zieht in die Mitte, peilt die lange Ecke an und setzt den Ball dann auch super da rein, keine Abwehrchance für Ederson und wirklich wie aus dem Nichts dann das 1-1, aber ich würde sagen, das Tor war so ein bisschen die einzige Möglichkeit, wie du City wehtun kannst, ne? Du spielst einen langen Ball hinter die Kette und hoffst dann, dass City nicht schnell genug zurückkommt und dann brauchst du aber eben auch die Klasse von einem Spieler wie Isak.
Absolut. Also sowohl Isak als auch Guimarães bei diesem perfekten Konter wirklich entscheidend beteiligt. War für mich so die Definition von Umschaltspiel gegen City. Da hat wirklich einfach alles funktioniert. Kurzer Nachtrag noch, es war zu dem Zeitpunkt nicht mehr Ederson, der im Tor stand, sondern Ortega, der Deutsche, der reingekommen ist. Ach, weil sich schon relativ früh, genau in der 7. Minute, Ederson verletzt hat. Bei dem vermeintlichen Führungstreffer für Newcastle, der dann aber vom VAR auch eingesackt wurde, hat nicht gezählt, aber das nur der Vollständigkeit halber, sollte keine Riesenrolle spielen, weil 2 Minuten später beim zweiten Treffer von Newcastle ist Ortega wieder chancenlos. Ähnlicher Aufbau, wieder schnell gespielt über die linke Seite. Diesmal Gordon mit diesem Signature-Move nach innen, genau dieselbe Bewegung wie Isak beim 1-1 und dann schlänzt er den Ball genauso schön hinten rein und es steht 2-1 und City verliert in diesen 3 Minuten völlig die Kontrolle. Sieht zweimal schlecht aus in der entscheidenden Verteidigung. Ich finde, gerade beim 2-1 ist Walker viel zu passiv. Lässt Gordon da bis 15, 16 Meter vors Tor eben ranmarschieren. Dann im 1 gegen 1 nicht aktiv genug, lässt sich austanzen. Und dann steht es eben 2-1. Und für mich ist es die Parallele, die wirklich beide Vereine irgendwie eint, dass die hinten einfach nicht richtig sicher sind. Nicht so wie früher.
Ja, und Walker war zu passiv, gebe ich dir vollkommen recht. Ist, finde ich, auch ein bisschen ein systematisches Problem mittlerweile bei Außenverteidigern, dass die eigentlich gar nicht mehr richtig das Risiko eingehen. Also wenn du als Außenspieler auf die zuläufst heutzutage, dann wird nur in den seltensten Fällen der Außenverteidiger wirklich auf dich draufgehen. Die meisten werden einfach nur nach hinten laufen und gucken, was du machst und hoffen, dass du eben nicht so gut bist und den Ball dann hinten in die lange Ecke legst. Deswegen war das jetzt irgendwie so ein bisschen ein häufig auftretendes Problem in Defensivreihen. Aber beide Defensivreihen standen auch generell in Phasen eben nicht so gut. Und City hier in diesen 3 Minuten, wo sie 2 Tore kassieren, nach dem gleichen Prinzip eigentlich, das war aus ihrer Sicht natürlich nicht gut genug. Und das war auch irgendwie so ein bisschen was sie vielleicht in den letzten Jahren nicht so drin hatten. Aber sie haben es dann nachher irgendwie noch hingebogen. Sie hatten 73% Ballbesitz am Ende. Also wirklich eine absolut dominante Leistung. Und vor allem kommt nach 69 Minuten ihr absoluter Halsbringer wieder. Kevin De Bruyne, nach Monaten der Verletzung, ist er wieder da, kommt aufs Feld. Und ich habe so ein bisschen die Nervosität gespürt unter den Newcastle-Fans, weil ich glaube, viele Leute wussten, was jetzt kommt.
Ja, das war schon frech. Also es war wirklich unglaublich, was De Bruyne von Anfang an für einen Impact hatte. Kommt in der 69. Minute rein. erste Aktion, wo er dann eben auch eingewechselt wird, ist ein Freistoß für City. Den nimmt er sich sofort. Der geht noch in die Mauer. Aber allein das, dass er sofort hingeht, sich den entscheidenden Ball nimmt, 18, 19 Meter vorm Tor, super Position. Ein Alvarez hat den schon richtig gut geschossen, aber nein, De Bruyne ist zurück und übernimmt Verantwortung. Und dann ein paar Minuten später, genau genommen 5 nach Einwechslung, ist er es dann auch, der das 2:2 macht. Und dieses Tor, ich glaube, das ist unfassbar underrated, wie intelligent dieser Abschluss ist. Wird freigespielt von Rodri, macht dann 10, 15 Meter mit Ball und schließt dann aus knapp 20 Metern ab mit der Innenseite in die linke Ecke mit seinem rechten Fuß, quasi mit 3 weg vom Tor nach links. Den setzt er aber so gut, weil der Schritt des Verteidigers kommt und er den dann durch die Beine schießt, flach hinten rein, dass Dubravka am Ende nicht mehr hinkommt. Wirklich diese Situation so zu lesen, den Abschluss zu wählen, die technische Qualität zu haben, den genau dahin zu setzen, genau mit dem Tempo. Wirklich eins der schönsten Tore, die ich lange gesehen habe, weil so intelligent für die Situation.
Er hat absolut kein Recht, diesen Ball so zu schießen. Absolut kein Recht. Ich gucke jede Woche, ich würde echt sagen, ein Dutzend Stunden Fußball. Aber das Tor habe ich so, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Das war für mich ein ganz neues Tor. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe schon Fallrückzieher gesehen, aber noch nicht so ein Tor. Der kommt von rechts und schafft es, am Ende ein Tor zu schießen mit seinem rechten Innenriss von außerhalb des 16ers. Das geht eigentlich gar nicht. Und vor allem dann diese Dreistigkeit, sich das rauszunehmen und sich quasi in der Schussbewegung so zu drehen, dass du das lange Eck dann so anvisieren kannst mit deinem rechten Fuß, das kann kein anderer. Das macht nur er.
Ja, völlig absurd. Also nachdem er monatelang nicht gespielt hat, 5 Minuten Premier League getankt hat, haut er so ein Tor raus. Also kann man, glaube ich, nicht oft genug erzählen. Irre. Und auch danach ist er Dreh- und Angelpunkt, wird wirklich von allen Spielern gesucht, geht ins 1 gegen 1, spielt clevere Pässe, nimmt sich die Flanken. Und eine Flanke sollte dann dieses Traum-Comeback auch vollenden. In der 90. plus 1 schlänzt er den Ball als Flanke rüber zu Oscar Bob, der eingelaufen ist, ebenfalls eingewechselt. Geht da mit 2 schnellen Kontakten an Dubravka vorbei, schiebt den Ball rein. Auch das technisch, sowohl von De Bruyne als auch von Oscar Bob, riesen Kino, ganz stark. Also mir war ja schon klar, dass wir über das Spiel sprechen. Und immer wenn das der Fall ist, mache ich mir schon während des Spiels ein paar Notizen. Und am Ende steht da einfach nur noch wow wegen De Bruyne, weil einfach nicht zu glauben. Ich stand vorm Fernseher, weil der reinkommt und diese 20 Minuten, absolutes Meisterwerk.
Es war echt ein Meisterwerk. Und ich glaube, das können wirklich nur ganz wenige Spieler, dieses Spiel dann so an sich zu reißen und damit 2 Weltklasse-Aktionen das Spiel dann am Ende noch zu drehen, weil es tun sie und gewinnen am Ende mit 3:2 dank eines herausragenden Kevin De Bruynes für knapp 30 Minuten. Am Ende Oscar Bob mit einem herausragenden Tor, der Norweger auch. Er ist 20 Jahre und schon so ein Tor gemacht, auch nicht schlecht. Am Ende ist es trotzdem dann für mich Kevin De Bruyne, der hier die Headlines schreibt, nach dem Comeback das Spiel dann direkt zu gewinnen. Sie lagen hinten und es sah eigentlich nach 0 Punkten für sie aus. Und dann macht er da alleine 3 raus. Das ist schon echt, glaube ich, einfach ein Zeichen von ihm gewesen. Und ich habe mich auch dann direkt gefragt, wie gut ist eigentlich Kevin De Bruyne im Vergleich zu anderen Spielern, auch schon historischen Figuren in der Premier League. Und ich würde ihn da echt so langsam in die Top 5 bis Top 10 der Premier League All-Stars reintun, weil was der die letzten 5, 6 Jahre da abgerissen hat, das kannst du nicht mehr in Worten beschreiben.
Ja, geht auf jeden Fall in die Richtung. Und der ist jetzt 32 und ich glaube, der hat noch 2, 3 wirklich gute Jahre im Tanke, wie man sieht. Also nach so einer Verletzung in dem Alter zurückzukommen und dann so Leistung zu bringen, so kreativ zu sein, so selbstbewusst zu sein, spricht alles für ihn. Ich glaube, das, was ihn in dieser ganz großen Einordnung, von der du gesprochen hast, ein bisschen zurückhalten könnte, ist, dass City eben nicht denselben Charme vielleicht hat wie früher United, was dominiert hat und Co. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, die Highlights anguckt und den Impact, den er auf dieses Team hat, was vielleicht eines der besten ist, die Premier League je gesehen hat, dann musst du ihn damit reinnehmen. Und ja, völlig zu Recht sprechen wir über ihn in diesen Worten. Für mich auch die Körpersprache nach dem Ausgleichstreffer, wo er dieses Riesentor erzielt. Wie gesagt, 5 Minuten, nachdem er auf den Platz gekommen ist. Die Mimik, die Körpersprache war nicht, ich bin der Beste, sondern wir gehen jetzt wieder zum Anstoßpunkt. Das Ding ist noch nicht durch, meine Mission ist noch nicht vollendet. Und dann spielen sie eben weiter nach vorne, bis das 3:2 fällt. Also für mich ein ganz anderes Gesicht, auch seitdem Trebuane dann auf dem Feld war.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch Haaland. Dann hast du wieder dieses gefürchtete Duo drin mit De Bruyne und Haaland, die sich eigentlich nur 90 Minuten lang angucken und irgendwie die Laufwege des anderen zu ergründen versuchen. Und das schaffen sie auch meistens. Und Klopp meinte ja schon letztens, das ganze Land fürchtet sich irgendwie vor De Bruynes Rückkehr. Und ich denke, er hat jetzt recht behalten, spätestens nach diesem Auftritt. Glaubst du, De Bruyne ist am Ende der Meistermacher?
Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, wenn er annähernd die Form hält, ist das keine steile These. Man muss einfach sagen, dass City unfassbar profitiert, wenn er dabei ist. Wahrscheinlich noch mehr, als wenn Haaland dabei ist. Sieht man gerade bei den Statistiken, dass wenn Haaland fehlt, ist die Punkteausbeute deutlich besser, als wenn ein Rodri oder ein De Bruyne ausfällt. Ja. Deswegen ein Riesenfund für City, dass er jetzt wieder zurück ist und anscheinend auch so fit und so selbstbewusst, so gut in Form. Ja, ich würde schon mitgehen, dass das ein Riesentrumpf wird, weil sie sind auch darauf angewiesen, dass vorne die Tore fallen. In den letzten 9 Spielen gab es nur ein einziges ohne Gegentor. Also für mich das so der große Knackpunkt im Moment noch. Wenn City das in den Griff bekommt, ist es fast schon keine Debatte mehr.
Stehen wieder an Platz 2. Liverpool und Arsenal haben ja nicht gespielt und sind 2 Punkte hinter dem Tabellenführer Liverpool bei gleicher Spielanzahl. Nämlich beide haben 20 Partien auf dem Buckel. Hallo Leute, hier sind Leon
und Robin.
Und der Sponsor der aktuellen Folge seid ihr. Denn ihr könnt uns jetzt auch finanziell unterstützen und somit gewährleisten, dass dieser kleine, schöne Podcast hier auch weiterhin werbefrei bleibt von Unternehmen. Das ist ganz einfach. Folgt einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung oder unter der aktuellen Folge und unterstützt uns mit einem Betrag eurer Wahl über unser PayPal-Konto.
Zusätzlich könnt ihr uns eine Frage eurer Wahl stellen, egal ob es die Premier League allgemein betrifft, euren Lieblingsverein oder einen Spieler der Liga. Wir werden dann diese Frage in einer unserer nächsten Folgen behandeln und für euch beantworten. Also ihr könnt mit dieser Unterstützung auch unsere Folgen mitgestalten. Vielen, vielen Dank an jeden, der das macht.
Die nächste Partie des heutigen Tages heißt dann Man United gegen Tottenham. Und da wollen wir zuerst mal das Transfergeschäft offiziell auch bei Radio England eröffnen. Weil diese beiden Mannschaften alleine haben ja dann doch eigentlich, ich würde sagen, für den ganzen Transfer-Talk in der Premier League gesorgt. Und wir wollen da beginnen beim Auswärtsteam, bei der Mannschaft von Ange Postecoglou, die gleich mehrmals zugeschlagen haben. Und zwar zuallererst mit Timo Werner, der Deutsche, kommt auf Leihbasis von RB Leipzig, 27 Jahre mittlerweile alt. Ist ausgeliehen zuerst für 6 Monate, also bis zum Sommer, und danach haben sie wohl eine Kaufoption in Höhe von ungefähr, wie man hört, 17 Millionen Euro. Und er hat auch eine ganz schlechte Saison gespielt bislang bei Leipzig. 8 Einsätze, 2 Tore nur gelungen, für die Nationalmannschaft auch nicht mehr nominiert. Und ich denke, da braucht er auf jeden Fall schon einen richtigen Formaufschwung, um sich wieder in die Pläne von Julian Nagelsmann reinzuschießen. Bei Chelsea in seiner vorherigen England-Station in 89 Einsätzen 23 Tore erzielt. Also vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Bilanz, wie alle immer sagen. Ich würde sagen, mein erstes Fazit nach dem Transfer war direkt, ich kann mir das gut vorstellen. Es ist am Ende für Tottenham einfach ein sehr guter Deal. Der Junge hat England-Erfahrung, hat auch schon einige Tore erzielt, wenn es auch nicht so viele waren, wie es hätten sein müssen bei den großen Chancen. Es ist vollkommen klar, er ist kein eiskalter Killer vorm Tor. Er macht bei weitem nicht die Anzahl von Toren, die er erzielen muss. Aber er ist pervers schnell. Er ist abartig schnell. Jetzt auch wieder sofort gesehen hier im Spiel gegen United. Er wird dir Räume öffnen, die dir fast kein anderer öffnen kann, weil er eben so schnell ist. Und er wird immer wieder in gute Situationen reinkommen und dann muss er eben besser werden. Aber auf jeden Fall für mich, auf den ersten Blick, auch wenn es viele dann direkt so verpönt haben, war das für mich ein sensibler, ein guter Deal.
Gehe ich 100% mit. Ich glaube, man profitiert hier von diesem Nationalmannschaftsdruck. Ich glaube, wenn kein großes Turnier ansteht, gibt es den Wechsel vielleicht nicht. Deswegen ja einfach Druck drauf, für Werner Spielzeit zu bekommen auf höchstem Niveau, um sich überhaupt noch empfehlen zu können, weil die Zeit ja gar nicht mehr so lang ist. Und ich glaube, das ist einfach ein super Fit. Postecoglou wollte ihn unbedingt haben, war ein absoluter Wunschkandidat vom Trainer. Und für mich macht es 100% Sinn. Du hast eben mit ihm keinen echten Neuner geholt, der dir jetzt irgendwie 20 Tore in der Rückrunde bringen soll. Ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Ich würde ihn wirklich fast 1:1 mit Brandon Johnson vergleichen. Ich glaube, er wird eine sehr ähnliche Rolle spielen, immer wieder auf den Halbpositionen. Gerade jetzt, wo Son eben nicht dabei ist, im Moment auch Kulusevski nicht zur Verfügung, dann ist das einfach eine super Alternative, spielt hier auch in diesem Spiel sofort von Anfang an. Und mit dem Tempo in dieses Spielsystem rein, ich glaube, da haben sie einen echt guten Fit gefunden. Und auch wenn ja die Medien nicht sehr lieb mit ihm sind, ich würde fast in die Richtung gehen, dass das ähnlich wie Maguire einer ist, dem ja sehr zu Unrecht viel Kritik zukommt, glaube ich, dass er wirklich eine gute Rolle spielen kann. Eben nicht als eiskalter Knipser, das ist er einfach nicht, aber als wirklich gute Verstärkung für diese Halbposition auf Außen.
Und er ist eben wirklich einer der schnellsten Spieler im Weltfußball. Und sowas bekommst du eben nicht häufig geboten. So eine Waffe auf Außen, was die Pace angeht. Und Postecoglou hat nun mal ein System, wo die Außen wahnsinnig wichtig sind, weil die meisten der Chancen kreieren durch ihr Flügelspiel. Und eins wird Werner auf jeden Fall machen. Er wird viele Bälle bekommen und wird sie dann irgendwie nach vorne tragen. Und ich denke, das war am Ende dann auch der Hauptgrund für Postecoglou, der jetzt auch nochmal eine weitere Option gesammelt hat, weil ja auch die Personaldecke weiterhin bei den Spurs sehr dünn ist durch die ganzen Abwesenheiten. Dann gab es noch ein zweites Thema, und zwar haben eigentlich zwei Vereine einen neuen Innenverteidiger gesucht. Der FC Bayern München und Tottenham. Und beide waren dann relativ schnell an Radu Dragusin vom FC Genua interessiert. Ist 21 Jahre alt und hat da jetzt auf sich aufmerksam gemacht. Und die Bayern sind dann wohl relativ spät erst in den Deal reingekommen. Tottenham war schon sehr weit mit dem Spieler und auch mit dem Verein. Und dann wollte Bayern den Deal noch hijacken. Und dann gab es auch, würde ich sagen, einige Entscheidungen zu treffen im Team Dragusin, ne?
Ja, schon eine absurde Situation. Also es war so, dass Radu Dragusin Tottenham schon zugesagt hat, hat ihnen das Wort gegeben, dass dieser Wechsel zustande kommen wird. Und dann, erst eben danach, kommt diese Offerte von Bayern München, wo du natürlich rechtlich die Option noch hast, quasi dich umzuswitchen und eben auf Bayern zu gehen, diesen Traum zu leben. Dragusin hat sich dann am Ende wirklich dafür entschieden, sein Wort zu halten und zu Tottenham zu gehen. Man hat aber rausgehört, dass wenn diese Offerte von Bayern früher kommt, dann wäre das wahrscheinlich diese Station geworden. Auch der Berater konnte es nicht so richtig glauben. Irgendwie eine einfach witzige Situation, diese Option zu haben in diesem Zeitablauf. Und dann ist es am Ende Tottenham. Ich glaube, er tut sich damit sportlich einen großen Gefallen, weil bei Bayern wahrscheinlich die Konkurrenz in der Spitze noch höher ist, sogar auch in der Breite. Deswegen, ich glaube, ein wirklich guter Fit. Ja, sehr begehrter Innenverteidiger. Ich glaube, wenn Tottenham und Bayern dran sind, kann man sich grob vorstellen, wer da noch dazugeholt wurde für eine überschaubare Summe von 25 plus eventuell noch 5 weiteren Millionen. Glaube ich, kann man in diesen Zeiten so nennen. Das ist, glaube ich, ein guter und fairer Deal.
Ja, ein 1,90 Verteidiger, also sehr groß, kopfballstark. Und sein Berater heißt übrigens Florin Manea. Und der meinte, ich zitiere: "Ich kann nicht glauben, dass wir Bayern abgesagt haben. Aber das ist jetzt eben die Entscheidung. Wir sind ein bisschen überwältigt." Ich glaube, das fasst es dann sehr gut zusammen. Ich denke, Bayern wäre für ihn natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als Berater gewesen, was das Finanzielle angeht. Aber Dragusin hat sich für Tottenham entschieden und kam auch dann direkt später noch hier drauf aufs Spielfeld gegen United. Aber wir wollen natürlich auch einen anderen Spieler nicht unerwähnt lassen. Und zwar jemanden, der unfassbar lange für Tottenham gespielt hat. Eric Dier geht den anderen Weg und verlässt die Spurs und Postecoglou. Hat da ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Obwohl er gelernter Innenverteidiger ist, hat er immer Ben Davis und Emerson Royal vor ihm gespielt. Hatte da wirklich kein Land mehr gesehen. 29 Jahre alt. Kam 2014 von Sporting Lissabon nach Tottenham und seitdem 364 Einsätze für die Spurs. Und wechselt jetzt zu Bayern München fest. Die bezahlen wohl nur eine leistungsbezogene Summe. Also wenn Dier sich jetzt direkt verletzt, dann kann es auch sein, dass da fast gar nichts rauskommt am Ende. Aber maximal wird dann sich die Summe am Ende auf 4 Millionen Ablöse belaufen. Wie gesagt, leistungsbezogen. Ich denke, was war jetzt der bessere Deal? Dragusin oder Dier? Dier hat eben die Erfahrung, ne?
Ja, aber zur Wahrheit gehört auch, wenn du Bayern fragst, werden die auch sagen, dass Dier nur Plan B war. Ganz offensichtlich, weil man eben bei Dragusin gescheitert ist. Also das war jetzt eben das Karussell, was sich weitergedreht hat. Dadurch, dass bei Bayern die Position noch unbesetzt ist im Kader, ist jetzt eben Dyer rübergewechselt. Also ich glaube schon, dass Bayern sich ein bisschen ärgert, dass man da einfach im Timing nicht gut gespielt hat, sich verzockt hat. Trotzdem denke ich, ein solider Deal ist bei Bayern dann wahrscheinlich im Moment Innenverteidiger Nummer 3, weil Kim eben auch im Asiencup unterwegs ist. Wenn der zurückkommt, wahrscheinlich Innenverteidiger Nummer 4. Und ich glaube, für diese Position jemanden für diese Summe zu holen, mit der Erfahrung dieser unglaublichen Anzahl an Spielen bei Tottenham, ist, glaube ich, insgesamt auch ein cleverer Deal.
Ja, also das ist soweit dann die Tottenham-Seite. Und wir sind sehr gespannt, wie sich da Timo Werner und Radu Dragusin am Ende schlagen werden. Beide haben wir jetzt auch schon im Einsatz gesehen gegen Manchester United, die wiederum auch ein großes Transferthema hatten und das auch jetzt abgeschlossen haben. Jadon Sancho verlässt den Verein und wechselt auf Leihbasis zu Borussia Dortmund, der ja 2021 erst den anderen Weg genommen hatte, von Dortmund nach Manchester für 85 Millionen, wir erinnern uns. Aber dann gab es ja, wie gesagt, diesen sehr berühmten Streit mit Erik ten Hag, an dessen Ende der Holländer eine Entschuldigung von Sancho gefordert hatte, die er nie bekommen hat. Deswegen Sancho seit August ohne Einsatz und jetzt also die Flucht nach Dortmund. Und ja, wie gesagt, per Leihe wohl keine Kaufoption im Deal inbegriffen. Aber Sancho hat direkt auf sich aufmerksam gemacht und Ten Hag wollte das irgendwie auch nochmal.
Ja, das Thema ist irgendwie noch nicht so richtig abgeschlossen, hat man das Gefühl. Also kam natürlich wieder die Frage in der Pressekonferenz, weil Sancho eben ja jetzt den Verein offiziell verlassen hat. Und dann kam nochmal rückblickend die Frage, ob es wirklich nur diese Entschuldigung gebraucht hätte, um in den Squad wieder zurückzukommen. Er hat nochmal bestätigt, ja, wie wir bereits gesagt haben, ist das der Fall gewesen. Er möchte das Thema jetzt aber eigentlich abschließen. Dabei haben die Journalisten es nicht ganz gelassen, deswegen gab es noch ein, zwei weitere Zitate. Unter anderem hat er gesagt, dass es immer wieder Probleme gab. Also es gab nicht diesen einen Auslöser, sondern durchgängig. Und es wäre ja ums Verhalten gegangen. Nicht unbedingt die Disziplin, sondern das Alltägliche, was er an den Tag gelegt hat. Er meinte, das hätte man anders erwartet von einem top-professionellen Fußballer. Er wünscht ihm beim BVB alles Gute und hofft, dass er da erfolgreich ist. Aber dann kommt nicht und dann begrüßen wir ihn sehr herzlich wieder bei uns im Team, sondern dann sagt er, dann schauen wir mal, was passiert. Und ich glaube, wenn du einen Spieler gerade abgegeben hast, ist das so das Negativste, was ich je gehört habe, was ein Trainer gesagt hat. Also ja, das Einzige, was ich da rauslese, ist, dass Sancho und Ten Hag wahrscheinlich nie wieder zusammenarbeiten werden. Und ich glaube, jeder United-Fan, der hofft, dass Sancho nochmal groß aufspielt bei Manchester United, kann nur hoffen, dass Ten Hag dann nicht mehr Trainer ist, weil ich glaube, das wird einfach nicht passieren.
Ja, die beiden werden sich nie wieder über den Weg laufen. Ich denke, das ist ganz, ganz klar. Das haben beide Seiten auch irgendwie jetzt schon so ein bisschen durch die Blume gesagt. Sancho dann hat natürlich dann direkt auch jede Möglichkeit genutzt, um irgendwie seine Freude über die Dortmund-Rückkehr jetzt preiszugeben. Und das reiht jetzt einfach ein in eine ganz schlechte Zeit, was Transfers angeht bei Man United. Sancho, wie gesagt, für 85 Millionen geholt und 2 Jahre nach dem Transfer für 0 Euro verliehen. Ich denke, das sagt alles darüber aus, wie der Spieler sich jetzt entwickelt hat. Er ist, glaube ich, seit seinem Wechsel damals der größte Marktwertverlierer auf der ganzen Welt. Jetzt ist die Frage, wer ist hier der größte Verlierer aus deiner Sicht in dieser ganzen Sancho-Saga? Ist es United? Ist es der Spieler? Ist es Ten Hag? Für mich ist es fast, um ehrlich zu sein, Ten Hag, der einen überragenden Spieler am Ende wegen einer Lappalie wahrscheinlich nicht mehr hat spielen lassen. Er wollte Autorität zeigen, da war er nicht der Erste, aber am Ende kann er sich das einfach nicht leisten im Moment. Und ich denke, Ten Hag geht geschwächt aus dieser ganzen Sache heraus.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwann die Ten Hag-Zeit vorbei ist, wird auch dieser Name Sancho immer wieder damit mit dieser Entscheidung irgendwie in Verbindung stehen. Wenn es soweit kommt, gehe ich mit. Aktuell ist für mich Sancho mit Abstand der größte Verlierer von dieser United-Zeit. Es ist so ein herausragender Fußballer mit unglaublichem Talent gesegnet. Und dass der da so untergeht, wirklich am Ende gar nicht mehr Teil des Teams ist, teilweise in den Niederlanden privat trainiert wird, um sich wieder ranzuarbeiten. Ich glaube, der Junge hat ganz, ganz viel verloren in dieser Zeit. Und ja, das ist das, was mir am meisten im Kopf bleibt. Allein wenn wir uns jetzt anschauen, was bei Dortmund wieder passiert ist, wurde eingewechselt, nur einige Minuten nachdem er eingewechselt wurde, mit Assist, also fast ein De Bruyne-Impact, natürlich nicht ganz so stark und auch nur in Anführungsstrichen gegen Darmstadt, bei allem Respekt. sah er trotzdem wieder richtig gut aus und hat eben sich direkt mit dem Scorer eingefügt. Ich glaube, das wird eine gute Zeit bei Dortmund und am Ende könnte United sogar profitieren, weil es eben keine Kaufklausel gibt. Dann hat man eben ja alle Hebel in der Hand, kann ihn dann verkaufen, wenn man wollte und vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegen als jetzt gerade. Deswegen könnte das Ganze noch am Ende ganz gut für alle ausgehen, aber aktuell ganz klar viele, viele Verlierer.
Und Fazit, wenn Ten Hag über den Sommer hinaus bleibt, dann muss Sancho eigentlich verkauft werden und die Frage ist dann, für welchen Preis, und deswegen haben sie ihn jetzt verliehen, weil sie nochmal den Preis, wenn Ten Hag denn bleibt, in die Höhe treiben wollen. Und jetzt gab es ja auch dann auch schon wieder so ein paar Berichte, was macht Sir Jim Ratcliffe nach seiner Ankunft mit Ten Hag? Geht er, bleibt er? Weil man sagt, dass eben dann neue Besitzer oder zumindest neue Anteilseigner meistens ihre eigenen Leute in diesen wichtigen Positionen haben wollen. Und Ratcliffe hat Ten Hag eben nie verkündet als Trainer und ihn angestellt. Deswegen ist Ten Hag natürlich jetzt gerade unter besonderer Beobachtung. Er meint, dass sie bislang gute Gespräche gehabt haben zusammen. Wir sind gespannt. Im Pokal sind sowohl United als auch Tottenham letzte Woche weitergekommen. United auswärts gegen Wigan mit 2-0 gewonnen und die Spurs gegen Burnley mit 1-0. Und jetzt standen sie sich hier also in der Premier League gegenüber. Und ich würde sagen, wir starten kurz beim Personal. Da gab es jetzt auf United-Seite eigentlich wenig Überraschungen. Wan-Bissaka und Dalot bilden die Außenverteidigerposition. Eriksen zusammen mit Mainoo in der Zentrale. Und vorne stürmen dann Rashford, Fernandes, Garnacho und Højlund.
Genau, diese Elf stellt sich fast von alleine auf. Auch weil neben Sancho, das noch als Mini-Nachtrag, auch Van de Beek ja jetzt gegangen ist, hatten wir schon kurz angesprochen. Der hat jetzt auch bei Frankfurt direkt in der Startelf gestanden, also von Anfang an gespielt, trotz kaum Spielpraxis. Selbes gilt für Sascha Kalajdzic, der von den Wolves zu Frankfurt gewechselt ist. Also das noch kurz als Transfer-Nachschub. Bei Tottenham auf der anderen Seite ist es ähnlich. Wir haben schon gesagt, Son im Moment beim Asien-Cup unterwegs. Auch Kulusevski steht nicht zur Verfügung. Deswegen ganz vorne auf der neuen Richarlison, über rechts Johnson und über links Werner. Jetzt also die neue Tempo-Flügelzange für die Spurs. Im Zentrum fehlen Bissouma und Saar. Dafür kommt Bentancur, Skip und Højbjerg zum Einsatz. Und ganz hinten, und ich glaube, das ist fast die beste Nachricht, ist das endlich wieder die Viererkette, die Postecoglou sehen möchte, mit Udogi, Van de Ven, Romero und Pedro Porro. Alle vier fit, Vicario im Tor. Also das gute Nachrichten, was das Personal angeht bei den Spurs.
Ganz witzig. Ich würde sagen, das ist die beste Back 5 von Tottenham gerade, die sie haben. Also Vicario, Porro, Romero, Van de Ven und Udogi ist die erste Verteidigungs-Elf quasi, die sie aufbieten. Bentancur danach ist auch gesetzt. Aber die vorderen fünf, die fehlen gerade eigentlich alle. Also du hast dann Bissouma und Saar, die fehlen, die wohl gesetzt sind. Und dann ganz vorne eben Son, weiß ich nicht, in Perisic, Kulusevski, also eigentlich eine zweigeteilte Mannschaft. Aber im Spiel hast du das eben gar nicht gesehen, weil die haben trotzdem nach wie vor ihren Stiefel runtergespielt, sie haben offensiv gespielt und sie wollten das Spiel annehmen. Aber zuerst gestochen hat hier die Heimmannschaft im Old Trafford, und zwar Manchester United. Ganz früh, nach 3 Minuten, gehen sie in Führung durch Rasmus Højlund, der mit einem starken Abschluss den Ball mit links unters Dach zimmert. Das war echt so ein eiskalter Abschluss, den man von ihm in der Premier League bislang noch fast gar nicht gesehen hat.
Ja, was ein Ding. Also mit unglaublicher Kraft haut er das Ding am Ende unter die Latte. Eigentlich aus dem Nichts steht erst Rashford noch ein bisschen auf den Füßen. Dann prallt der Ball zu ihm, liegt dann da und er legt ihn sich kurz vor und schließt perfekt ab. Keine Chance für Vicario. Und dann war es der Traumstart für United, die zu Hause früh in Führung gehen. Ich glaube, was dem Selbstvertrauen auch wirklich gut getan hat. Lange halten konnten sie es dann am Ende trotzdem nicht. Richtung Minute 20 kam der Ausgleich durch Richarlison. Nach einer Ecke war es nicht Van de Ven oder Romero, sondern eben er, der Brasilianer, der bei der Ecke am höchsten steigt und ins lange Eck einköpft. 1:1, relativ schnell der Ausgleich. Dann noch innerhalb der ersten Halbzeit, relativ viele Highlights, gab es auch noch das 2:1 durch Marcus Rashford. Und man muss sagen, wirklich schöne Treffer. Also dadurch, dass die Spurs mit so hoher Linie spielen, immer wieder gut anzusehende Angriffe von United. Und bei diesem Treffer ist es dann ein Doppelpass von Højlund und Rashford, der ihm am Ende dann eine gute Position gibt. Er schlänzt den Ball mit rechts in die lange Ecke. Sehr guter Treffer. Und dann geht es mit 2:1 in die Halbzeit.
Ja, also wie sie das gemacht haben, wussten sie, glaube ich, selbst nicht. Tottenham hat mir deutlich besser gefallen, natürlich auch deutlich mutiger gespielt. Und das wollen wir am Ende des Tages ja auch alle sehen. Wir wollen sehen, dass Mannschaften nach vorne spielen, mutig sind und auch mal hinten Räume lassen. Trotzdem, das sage ich ja auch immer wieder, United liegen einfach diese hohen Verteidigungslinien. Das war damals gegen Aston Villa das Gleiche, die ja auch mit so einer absurd hohen Linie spielen und das auch durchziehen, auch wenn sie dann 2-0 führen zum Beispiel. Und Tottenham macht es genauso und spielen genauso hoch mit der letzten Linie. Und das liegt United eben mit Rashford, mit Højlund. Als Elf haben die gerade offensiv nicht viel drauf, keine Abläufe, wir sagen es immer wieder. Die sind auch nach wie vor nicht zu sehen und auch nicht zu erahnen. Also wie die mal irgendwie systematisch von hinten nach vorne zu einem Tor kommen, weiß ich nicht. Aber die hohen Linien, die mögen sie eben. Können sie lange Bälle spielen, können sie Leute schicken. Und dann sind die eben auch gut. Rashford und Højlund, das sind extrem gute Fußballer. Die sind eben nun gerade alle extrem schlecht in Form. Aber wenn die dann ihre Abschlüsse bekommen, dann hauen die die Dinger einfach rein. Deswegen würde ich sagen, da hat Tottenham auch so ein bisschen noch in die Hände von United gespielt. Nach dem Seitenwechsel allerdings ganz anderes Bild, weil United zuerst irgendwie noch ganz gut rauskommt. Ich weiß, dass sie zuerst im Strafraum waren, direkt nach Wiederanpfiff, aber dann kommt die kalte Dusche.
Genau, guter Start in die zweite Halbzeit ist aber relativ, weil Tottenham schon in der 46. Minute zum Ausgleich kommt, also kurz nach Wiederanpfiff, ist es Bentancur, der zur Stelle ist. Und viel spannender als der Torschütze, der natürlich auch erwähnenswert ist, ist die Vorlage. Weil Werner macht es wie Sancho, ja, mit direkt einem Assist im ersten Spiel. Der legt nämlich auf, krönt ein wirklich gutes, ordentliches Debüt eben mit diesem Scorerpunkt. Spielt dann einfach einen gut getimten Pass auf Bentancur, der durchstartet in den 16er und sehr überlegt abschließt. Und dann müssen wir insgesamt sagen, dass diese zweite Halbzeit sehr stark und dominant ist von Tottenham. Haben am Ende deutlich mehr Ballbesitz. Es gab noch einen Lattentreffer in der ersten Halbzeit, in der Nachspielzeit von Romero. Udogi hat aber auch den eigenen Pfosten einmal getroffen, also hätte auch andersrum kommen können. Insgesamt immer wieder Chancen für die Spurs. Den allerletzten großen Höhepunkt hatte dann aber United auf ihrer Seite. McTominay hat nochmal eine Riesenchance per Kopf nach einer Flanke in der 90. plus 5 eben, trifft aber nicht das Tor und dann ist es am Ende das 2-2, was doch eher schmeichelhaft ist für United, obwohl, wie du gesagt hast, die fünf Vorderen bei Tottenham fehlen. Wirklich gute Struktur und gute Ansätze bei dem Team von Postecoglou.
Definitiv. Und sind wir ehrlich, am Ende hätte United das Spiel auch eigentlich gewinnen müssen, weil McTominay muss den machen. Das ist eine Traumflanke von Garnacho. Und jeder, der ein bisschen Kopfballspiel kann, der macht den halt. Und dann gewinnst du das Ding 3-2 und alle fragen sich, wow, wo kam das denn jetzt her? Aber dann ist es ein 2-2. Ich denke, Ten Hag nimmt den Punkt sehr gerne mit. Und dann habe ich so ein bisschen gewundert, doch in England, wie darüber dann berichtet wurde. Also quasi dieses Spiel sollte dann herhalten als Beweis, dass bei United einiges nicht stimmt. Ich meine, Freunde, was wollt ihr denn? Also besser wird's halt nicht. Das ist das, was wir die letzten Monate bestenfalls gesehen haben. Irgendwie eine Mannschaft, die sich bestenfalls reinhängt, die Charakter zeigt und die halt irgendwie aus individuellen Leistungen zwei Tore schießt. Und ein sehr starkes Spurs-Team, obwohl ersatzgeschwächt am Ende, zu Hause nicht gewinnen lässt. Besser wird's nicht. Wenn ihr was Besseres wollt, dann braucht ihr was ganz anderes. Aber ich finde, das Spiel war nicht schlecht von United, weil mehr können sie im Moment aus meiner Sicht eben nicht leisten. Das ist nicht gut genug, klar. Aber das ist, finde ich, im Moment so ein bisschen ihr Maximum.
Ja, scheint so. Also ich muss auch sagen, ich finde, Højlund und Rashford hatten wirklich Top-Aktionen. Die beiden Treffer sind individuelle Klasse ohne Ende. Und am Ende ist das dann auch die Taktik. Also Ten Hag hat vor der Saison gesagt, wir wollen eine Kontermannschaft sein. Er hat es damals noch ein bisschen offensiver formuliert, die beste der Liga. Ob sie das sind, ist ein ganz anderes Thema. Aber dass sie so Spiele angehen, eher tief stehen, Tottenham kommen lassen und dann einfach nicht alles wegverteidigen können, ist, glaube ich, mit eingeplant. Und wenn du dann am Ende zwei Tore machst und dir nur zwei fängst, ist das gegen ein wirklich starkes Tottenham, glaube ich, auch akzeptabel. Also da muss man vielleicht an den Ansprüchen einfach ein bisschen arbeiten, weil aktuell mit diesem Kader, mit den Abgängen, noch ohne Zugänge, ist das für mich auch einfach das Maximum, was drin ist, insbesondere mit der Kombi mit dem Trainer und eben der taktischen Ausrichtung.
Ja, und du sagst das Stichwort taktische Ausrichtung. Ten Hag meinte auch letztens, dass er niemals das wiederholen kann, was er damals bei Ajax spielerisch abgeliefert hat. Was natürlich auch irgendwie so ein Schlag ins Gesicht für alle United-Verantwortlichen von damals ist, die ihn damals geholt haben, weil ich denke mal nicht, dass sie Louis van Gaal oder José Mourinho 2.0 holen wollten, die sich da irgendwie hinten reinstellen und auf Konter gehen. Sie wollten halt schon dieses Fußball-Total aus Holland haben mit Ten Hag. Er hat bei Bayern unter Pep Guardiola gearbeitet, bei Ajax gearbeitet, überall Ballbesitz-Fußball gespielt, attraktiv, begeisternd. Und dann wollten sie eben nicht so einen Maurer hinten haben, der da irgendwie mit Glück noch ein Tor rauspressen kann. Deswegen ist es schon irgendwie interessant. Aber wenn jetzt gerade auch irgendwie Gary Neville ankommt, nach gefühlt 3 Jahren, wo er Ten Hag in Schutz genommen hat und ihm jetzt auffällt, die Abläufe fehlen, das sagen wir hier seit einem Jahr gefühlt. Also das kann nicht sein, dass es jetzt gerade irgendwie erst Leuten auffällt. So ist es. Und deswegen haben wir jetzt auch schon vor längerer Zeit gesagt, dass Ten Hag eigentlich nicht für uns oder zumindest für mich der Mann ist, der diesen Job auf lange Zeit verdient. Aber sie haben Ralf Rangnick rausgeworfen damals, weil er ihnen zu radikal war in seinem Angang. Er wollte damals die ganze Mannschaft umkrempeln, aber es hat sie einfach beängstigt und deswegen haben sie ihn rausgeworfen. Und jetzt haben sie Ten Hag, der eigentlich den Untergang verwaltet, wenn du so willst.
Ja, ich würde mal als These mit reinwerfen, dass wenn es klare Strukturen gäbe bei United, einen klaren Entscheider und mehr Konstanz auf einer Ebene über dem Trainer, dann wäre Ten Hag auch nicht mehr da. Ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt mit dem eben neuen Anteilseigner und Co. alles im Umbruch ist und man da einfach nicht so eine Entscheidung übers Knie brechen möchte. Für mich profitiert Ten Hag im Moment von dieser Unklarheit und vielleicht will nicht die erste Amtshandlung eine Trainerentlassung sein. Das ist für mich das Einzige, was das irgendwie ja, einordnet. Sonst müssen wir sagen, dass das im Moment das ist, was Ten Hag mit United liefern kann und er spricht es ja eben auch aus. Ja. Also du sagst es, dieser Ballbesitzfußball war nie richtig Ziel von ihm. Ich glaube, der einzige Versuch war, als man mal wirklich händeringend versucht hat, Frankie de Jong von Barca loszueisen, wo dann am Ende Nein gesagt wurde, den man nicht bekommen hat. Dann kam Casemiro und ich habe das Gefühl, spätestens seit dieser Transferentscheidung war klar, wir spielen hier keinen Ballbesitzfußball. Das wird eine andere Herangehensweise und ich glaube auch, dass man sich das anders vorgestellt hat und dass das nicht das ist, was ja United braucht. Also gerade mit einem Bruno Fernandes, mit Eriksen und Co., das sind Spieler, die unglaublich profitieren, wenn sie kreativ sein können, wenn sie den Ball haben. Klar hast du auch mit Garnacho, Rashford, Højlund Konterspieler, aber ich glaube, eine Balance wäre wesentlich passender.
Jude Bellingham und Frenkie de Jong haben in United abgesagt. Ich denke, das darf man niemals vergessen und damit wahrscheinlich ihre Karriere gerettet. Jude Bellingham ist heute einer der besten Spieler der ganzen Welt und begeistert Millionen auf der ganzen Welt, Millionen Fußballfans. Ich denke, bei United wäre es gerade nicht so gut gelaufen für ihn und er wäre nicht in aller Munde, wie es jetzt gerade ist. Und Frenkie de Jong hat sich ja damals fast geweigert, mit Händen und Füßen nach Manchester zu kommen. Und ich denke, das waren aus diesen beiden Augen, aus diesen Augen von diesen Spielern, waren das sehr gute Entscheidungen. Und natürlich schon irgendwie so ein bisschen beängstigend, wenn du jetzt gerade ein guter Spieler bist, willst du überhaupt noch dahin wechseln? Also einer der größten Clubs der ganzen Welt, denke ich mal, wird große Probleme bekommen, weil am Ende fischen die alle im gleichen Becken, die ganzen großen Vereine. Und wenn ich jetzt gerade die Wahl habe zwischen Man City, Liverpool und United, dann komme ich garantiert nicht zu Erik ten Hag.
Ja, ist ein Schluss, zu dem man kommen kann. Also ich glaube, selbst mit Trainerwechsel ist da so viel Unruhe drin. Du hast so ein Brennglas auf dir, du bist sehr in den medialen Fokus. Du hast jetzt mit Anthony, Sancho und Co. gesehen, wie so ein Transfer laufen kann, auch wenn du richtig Talent mitbringst. Also die Adresse United verliert einfach ein bisschen an Attraktivität. Ich stimme dir zu. Also ich glaube, Bellingham in United hätte einfach nicht so glänzen können wie bei Real, einfach aus strukturellen Gründen und ja aufgrund der Art und Weise, wie sie im Moment Fußball spielen. Ich bin super gespannt, wo es hingeht, ob sie jetzt noch was machen. Haben ja, wie gesagt, Sancho und Van de Beek abgegeben, also Kaderplätze sind frei. Eigentlich müssten sie was machen. Ob das dann jetzt der richtige Schritt ist, mit einem angeknacksten Ten Hag das noch zu entscheiden, wo sich alles ergibt, ist fraglich. Aber auf der anderen Seite kannst du dir das Zögern erlauben. Also vielleicht eine Frage an dich. Glaubst du, United macht noch was Großes in dieser Transferperiode?
Nee, also für mich ganz klar nicht, weil Financial Fair Play ist gerade in aller Munde und es ist so groß, wie es wahrscheinlich noch nie war. Also heute kamen Berichte raus, dass Everton erneut und Nottingham Forest wohl wieder unter strenger Beobachtung stehen und vielleicht sogar von neuen Punktabzügen, jetzt im Fall Everton, diese beiden Mannschaften könnten es treffen. Also man sieht, die Premier League greift gerade durch, außer bei Man City, das wollen wir jetzt aber nicht aufmachen, dieses Fass hier. Aber ich glaube, United hat einfach wenig Spielräume. Also wenn du einen Anthony für 90 Millionen kaufst, ein Sancho vor 2 Jahren für eigentlich den gleichen Preis, ein Højlund, Casemiro, da hast du so unfassbar viel Geld rausgehauen. Da wäre es eigentlich nur folgerichtig, wenn das Financial Fair Play dir jetzt gerade sagt, nee, Freunde, jetzt heißt es mal wieder erstmal Einkünfte erwirtschaften, aber die können sie eben nicht erwirtschaften, weil sie gerade einfach keine Spieler ins Schaufenster stellen können für großes Geld.
Ja, absolut. Faires Urteil, würde ich sagen. Lass uns nochmal kurz zum Abschluss einmal den Blick auf Tottenham werfen. Sie stehen jetzt auf dem 5. Platz mit 40 Punkten, haben damit 5 Punkte Rückstand, aber auch ein Spiel weniger als Spitzenreiter Liverpool. Ich würde sie weiterhin nicht ganz aus dem Titelkampf rausnehmen und bin großer Fan von der Art und Weise, wie sie spielen. Gehst du mit oder sagst du, dass das am Ende ja mit City und Co. einfach kein echter Wettkampf wird und Tottenham quasi raus ist?
Ich gehe vollkommen mit. Also was die Woche für Woche abreißen, muss ich mal sagen, ist wirklich einfach nur herausragend. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit von Postecoglou. Viele meinen ja auch, Ten Hag braucht mehr Zeit, um nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ne? Er ist jetzt schon so lange da im Vergleich zu Postecoglou, der erst im Sommer kam. Was der Mann in einem halben Jahr gemacht hat, ist unfassbar. Der hat eigentlich den ganzen Verein umgekrempelt und von einer Mannschaft, die zuletzt immer enttäuscht hat, eine Mannschaft gemacht, die attraktiven Angriffsfußball spielt und sie wirklich ganz nach oben geführt. Und ich muss echt sagen, es macht einfach riesig Spaß, Tottenham anzuschauen. Ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall ein Meister der Herzen, auch wenn sie es nicht werden, weil ich glaube, Spurs-Spiele gucken macht so viel Spaß wie seit Jahren nicht. Und wenn die ganzen Spieler wieder zurückkommen da vorne, ein Madison, Kulusevski, Son, dann sind die einfach eine der besten Mannschaften der Liga momentan.
Ja, ich finde, insbesondere tut der Vergleich weh aus United-Sicht, wenn du über, was wir auch immer wieder tun, über Abläufe sprichst, sei es mit den Außenverteidigern, die hochschieben, mit den Läufen über Außen, Johnson, Werner, Son, Kulusevski, egal wer spielt. Das sind immer wieder die gleichen Wege, die gleichen Abläufe. Du kannst das gesamte Zentrum rausnehmen mit Bissouma und Saar und trotzdem kommen dieselben Bälle nach vorne. Also wenn wir über Identität sprechen, hat Tottenham einfach so einen riesen Sprung gemacht nach dem Kane-Abgang. Und das war ja eigentlich auch das Ziel bei United, genau diesen Identitätswechsel irgendwie hinzukriegen, quasi nach Cristiano Ronaldo. Ich finde, man kann das fast als Parallele ziehen und es ist eben in einem Fall top aufgegangen, im anderen gar nicht. Also ja, wirklich keine guten Zeiten als United-Fan. Ich glaube, da steht noch viel, viel vor der Tür.
Ja, ich denke, da sind wir uns komplett einig. Und ich würde sagen, wir haben jetzt fast alles abgearbeitet. Wir gehen schon mal zu den Ergebnissen über und machen dort den Start mit der Partie zwischen Burnley und Luton. 1:1 endet die Luton mit einem ganz späten und ganz kontroversen Ausgleichstreffer. Da gab es echt einige Diskussionen nach langer VAR-Überprüfung. Könnt ihr euch gerne selbst eine Meinung zu bilden. Das Thema VAR machen wir heute jetzt zu der späten Stunde hier garantiert nicht mehr auf. Chelsea gewinnt gegen Fulham mit 1:0. Cole Palmer macht das, was er am liebsten mag und trifft vom Punkt. Man City schlägt Newcastle mit der KDB-Rückkehr mit 3:2. Everton knapst Aston Villa zu Hause einen Punkt ab. Ich denke, das ging in Ordnung so. Beide Mannschaften haben sich egalisiert, Villa auch nicht drückend überlegen. Und ich denke, ja, das 0:0 tut keinem wirklich weh. Und United und Tottenham trennen sich mit 2:2. Nächste Woche geht es dann in die zweite Runde dieses Spieltags. Jetzt bitte ich zum Schluss einmal um deinen Spieler des Spieltags. Und ich habe eine leichte Ahnung, wen du genommen hast. Ich hoffe nicht, dass du ihn genommen hast.
Okay, also ich finde es eigentlich sehr offensichtlich. Ich finde, es gibt diesen Spieltag nur einen. Ja. Und das ist Kevin De Bruyne. Ich glaube, zu einem anderen Schluss zu kommen, ist wirklich, wirklich schwierig. Ich hatte jetzt schon überlegt.
Ich sollte mal anfangen.
Ja,
ich sollte mal einfach dir nicht den Vortritt lassen und einfach mal das Ding selbst
machen. Aber ich hatte mir schon Gedanken gemacht. Also ich glaube, mein zweiter Pick wäre sonst Højlund gewesen, um die Waage ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, nach all der Kritik für United. Für mich so der Hoffnungsschimmer. Aber da du mich zuerst gefragt hast, muss ich es nicht machen und nehmen De Bruyne mit einem Tor, einer Vorlage, mit so viel Abstand der Mann des Spieltags.
Komm, wir machen es einfach so, wir nehmen ihn beide. Weil dann können wir nächste Woche nochmal einen nehmen, jeweils. Und haben wir nicht 4, sondern nur 3. Und dann überfrachten wir unseren Instagram-Account auch nicht so, weil da müssen wir nicht 4 Spieler posten, sondern nur 3. Und ich denke, dann ist es doch ein guter Kompromiss.
Sehr clever gelöst, finde ich gut.
Ja, unfassbar clever. Und ich denke, mit der Rückkehr nach der langen Zeit war es auch absolut verdient. Wir bedanken uns sehr für das Zuhören von euch, wünschen euch einen überragenden Start in die Woche. Wie gesagt, PayPal für euch ist immer offen. Das ist echt von uns immer super geschätzt, wenn ihr das macht. Hilft uns sehr und hilft auch uns dabei, den Podcast hier weiterzuführen. Schaut bei Social Media vorbei, bei X, wie es ja mittlerweile heißt, und bei Instagram und hört auch nächste Woche zu.
Bleibt gesund, bis dann, ciao, ciao.